Das ist Al Dente Entertainment.
Das heißt, ich saß dann als 25-Jähriger plötzlich in der Spiegel-Konferenz, gewissermaßen als Kindersoldat am Sturmgeschütz der Demokratie.
Das ist Lebenslauf unzensiert mit Peter Scheels. Der Podcast mit ziemlich erfolgreichen Menschen. Wie sie wurden, wer sie heute sind.
Diesmal Jan Fleischhauer, Teil 1.
Bilder und Videos zur Folge findet ihr in unserem Episodenpost auf Instagram unter Aldente Entertainment.
Und jetzt geht's los.
Achtung, Triggerwarnung. Diese Folge enthält Nacherzählungen von psychischer Erkrankung und Suizid. Falls euch diese Themen belasten, hört die Folge besser nicht allein oder schaltet einfach bei der nächsten Folge von Lebenslauf unzensiert wieder ein. Informationen zu Hilfestellen findet ihr in unseren Shownotes.
Heute ist bei mir der Journalist und Kolumnist Jan Fleischhauer. Hallo Jan.
Hallo Peter.
Wir kennen uns schon eine Weile lang. Ich durfte mit der Aldente zusammen für 3,5 Jahre ein wöchentliches Fernsehformat mit dir zusammen produzieren. Vorab möchte ich dir gerne fragen, was macht eigentlich ein Kolumnist? Ich glaube, viele Leute können sich das gar nicht vorstellen.
Der Kolumnist kommt einmal die Woche mit seiner Kolumne sozusagen nieder. Da sagen mal viele, Mensch, das ist also einmal die Woche 2 Seiten, das kriegst du doch schon leicht hin. Ne? Also das ist alles. Aber ist dann am Ende, wenn man es gut machen will, mit der Vorbereitung doch mehr Arbeit, als man so denkt. Einmal die Woche, in meinem Fall 2 Seiten füllen, zu einem Thema, was mich in der Woche beschäftigt hat.
Fällt dir das manchmal schwer, ein Thema zu finden? Oder hast du Angst, dass du redundant wirst oder dass sich was wiederholt?
Also es gibt natürlich bessere und schlechtere Wochen. Ne? Die Herausforderung ist ja, dafür zu sorgen, dass die Schnittmenge zwischen dem, was mich interessiert und dem, was das Publikum interessiert, möglichst groß ist. Ne? Und das würde ich sagen, macht dir den Erfolg aus. Das heißt, wenn ich mich für ein Thema begeistern kann, möglichst viele Leser zu finden, denen das dann ähnlich geht.
Geboren bist du in Osnabrück. Wie kam das, wenn ich fragen darf?
Ja, gut, weil meine Eltern da gelebt haben zu dem Zeitpunkt. Also mein Vater war auch Journalist und ich habe dann allerdings auch nur 4 Wochen meines Lebens in Osnabrück verbracht. Und dann sind meine Eltern schon erst nach Hannover gezogen und dann ein halbes Jahr weiter nach Hamburg, wo ja auch die Sendezentrale des Norddeutschen Rundfunks war. Und ich habe das auch immer so ein bisschen verheimlicht, dass ich in Osnabrück geboren bin, weil das klang ja nicht besonders weltstädtisch und weltmännisch. Aber jetzt, wo ich dann gelernt habe, dass der Bundeskanzler auch aus Osnabrück kommt, also Olaf Scholz, da habe ich das wieder so ein bisschen sozusagen ins Schaufenster gestellt. Ne? Jedenfalls zeitweise, jetzt weiß ich gar nicht, jetzt gehört ja schon wieder Mut dazu, zu sagen, also man ist in der gleichen Stadt wie Olaf Scholz geboren. Ne?
Also du hast keine melancholischen Gefühle, wenn du an Osnabrück denkst. Aber in Hamburg vielleicht umso mehr. Dort bist du nicht nur aufgewachsen, sondern war es dort lange Zeit. In welchem Stadtviertel bist du aufgewachsen?
Also immer im Hamburger Norden, die meiste Zeit in Wellingsbüttel. Wellingsbüttel ist ein Villenvorort in Hamburg. Also es gibt einen im Süden, das ist Blankenese an der Elbe, relativ vornehm. Und dann eben im Hamburger Norden Wellingsbüttel, Poppenbüttel. Was ich natürlich eine gewisse Komik hatte, weil meine Eltern, daraus habe ich ja dann später auch in meinen Büchern viel Honig gezogen, ja sehr sozialdemokratisch waren. Ich komme ja aus einer gläubigen sozialdemokratischen Familie. Und das war eben diese Hamburger Form der Sozialdemokratie, die also, wo sich das sozusagen im Villenviertel wohnen, wunderbar eben vertrug mit den linken Überzeugungen.
Ist es auch heute noch so? Heute wohnst du ja auch in einem etwas wohlhaberen Stadtteil von München.
Ja.
Findest du da Parallelen?
Also was insofern eine Parallele ist, ich wohne ja in Pullach seit 5 Jahren, also im Süden Münchens. Wir haben einen der ganz wenigen grünen Bürgermeisterinnen. Ne? Gibt nicht viele Gemeinden in Bayern, die grün regiert sind. Unsere ist es, ist jetzt auch zum zweiten Mal wiedergewählt worden. Unter anderem mit meiner Stimme. Ja, also das ist ja das Vorteil, wenn man so will, der Direktwahl. Da muss man die Leute überzeugen von sich. Und ich fand die ein paar Mal erlebt, so eine sehr patente Frau, so dass ich gesagt habe, Kopf. Also in dem Fall, da kann ja nicht viel schief gehen auf der lokalen Ebene, auch wenn man die Grünen wählt. Ne?
Also, dort bist du aufgewachsen in dem wohlhabenderen Viertel in Hamburg. Wie war denn deine Schulzeit?
Ich weiß überhaupt nicht mehr, wie das war bei mir. Außer, dass immer zwei Jungs da standen. Ich bin zur Schule zu Fuß gegangen, die hin und wieder mir auflauerten, um mich zu verprügeln. Das erinnert natürlich noch ganz gut. Und eigentlich setzt sozusagen die Erinnerung an die Schulzeit setzt ein im Gymnasium.
In welchen Fächern warst du gut?
Ja, also in den Quackelfächern, ne? Also Deutsch, Religion, Geschichte, sowas. Mathe war ich übrigens auch. Also ich hatte nachher zwischenzeitlich mal 15 Punkte in Mathe. Da war ich auch ganz stolz drauf. Und dann war so dieses Oberstufensystem, wo man alles abwählen konnte, was einem nicht liegt. Das kam mir natürlich sehr entgegen, also Chemie, Physik und so weiter, ja. Insofern habe ich auch einen sehr guten Notendurchschnitt nachher beim Abitur gehabt. Ich komme ja auch aus einem Haushalt, also wo natürlich Bildung sehr geschätzt wurde. Also wie gesagt, mein Vater, Doktor der Kunstgeschichte. Bei uns gab es immer viele Bücher, es wurde immer viel gelesen. Und es wurde auch erwartet, dass man in der Schule gut war. Das musste gar nicht groß ausgesprochen werden, das war schon klar, ne?
Waren deine Eltern streng mit dir? Also haben sie dich zum Lernen getriezt oder warst du von selbst ganz brav?
Mein Bruder zum Beispiel hat sich sehr viel schwerer in der Schule getan. Da wurden jetzt nicht erwartet, dass der eins nach Hause bringt. Aber da meine Mutter, die sich da ja vor allem drum gekümmert hat, um die zunächst erstmal schulische und dann auch politische Erziehung zu Hause, davon ausging, dass mir das sehr, sehr, sehr gut möglich war. Also da wurde schon diskutiert darüber, wenn du nicht eine 2 mindestens hattest, ne? So, also war es streng, ja. Also ich meine, ich wurde immer noch verprügelt, ne? Das weiß ich auch noch. Also wenn es ganz schlimm über die Stränge geschlagen hatte, dann gab es eine Watsche, ne?
Okay, was war dann für ein Vorfall?
Ich glaube, ich habe als Kind mal den irgendwie Dünger genommen, das ganze Haus gedüngt, ja, mit so einem Straßendünger. Das fand ich lustig, da gab es eine Abreibung.
Das ist ja lustig, das ist ja wie Klimakleben sozusagen.
Ja, genau.
Also eine
ja,
ziemlich
ja,
aktive Aktion. Was war ja, der Gedanke dahinter?
Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es dann ziemlich Ärger gab.
Und insgesamt, wenn du zurückdenkst an die Schulzeit, gab es da Personen, die dich ein bisschen geprägt haben, bei den Freunden, bei den Lehrern?
Ich hatte einen, das hat sich eigentlich als Muster dann so durchgezogen. Ich hatte dann einen Lehrer, also in diesem Fall meinen Lateinlehrer, Peter Iden, zu dem ich eine besondere Beziehung aufgebaut hatte und der mich sehr gefördert hat.
Und hat der auch politisch auf dich
nein,
die Meinungsbildung?
Also, nein. Also, das lag ja fest in den Händen meiner Mutter, da musste ja nicht nur mal dazukommen. Also wie gesagt, bei mir war ja gewissermaßen das Juso, der Juso-Mitgliedsantrag, der lag ja schon in der Wiege. Ne? Also in Bayern ist es dann die Mitgliedschaft beim FC Bayern, bei uns war das eben die Jusos. So. Also das war ja und dann ein großes Thema, also als spätestens so mal, als ich so 14, 15 war, also ich jedes Mittagessen politische Auseinandersetzung und Diskussion mit meiner Mutter, die natürlich, wir haben dann über das dann die Weltgeschichte diskutiert und so als Heranwachsender und dann ja später Pubertierender geht es ja auch darum, sich von seinen Eltern abzugrenzen. Und eine Möglichkeit wäre natürlich gewesen, also den Aufstand zu suchen, indem man seine Begeisterung für Helmut Kohl äußert. Aber das war natürlich undenkbar. Aus vielen Gründen, obwohl es ja die Popper schon gab, ne? Also die erste, die sozusagen nach den Linken und dem Siegeszug der Linken, die erste Jugendbewegung, die sich ja komplett dagegen abgegrenzt hatte, das waren diese, die dann diese Fiorucci-Hosen trugen und Lacoste-Hemden und diesen merkwürdigen Scheitel zur Seite mit den langen Haaren und die zum ersten Mal wieder also Begeisterung für Konsum, also demonstrative Begeisterung für Konsum, Autos, Kleidung an den Tag legten, als sozusagen Stinkefinger ihren linken Eltern gegenüber, ja. Hat auch wahnsinnig funktioniert, aber die waren das Hassobjekt, ja, die Popper.
Also ich würde die Jungs und Mädels, die in Sylt vor kurzem gesungen haben, auch als moderne Popper bezeichnen.
Sowas genau, so sagen die. Die haben noch nicht Ausländer rausgesungen unter Aperol-Einfluss, aber im Prinzip so ein bisschen optisch, ja, genau. Also die Mädchen wieder mit Perlenkette und sowas. Das war also richtig auch Also es gab eben die Punks, die haben die Sicherheitsnadel in die Backe gerammt und die Mädels auf der anderen Seite eben die Perlenkette, wobei die Perlenkette im Grunde viel aufrührerischer war. Ich habe die Auflehnung sozusagen gegen meine Eltern oder meine Mutter in dem Falle dadurch einen Tag gelegt, dass ich natürlich nach links gewandert bin, also noch viel linker als die Sozialdemokraten und also dann natürlich ganz für die Grünen war, die dann auch gerade als Bewegung kam und die ständig erklärt habe, wie schlimm das ist, dass also unsere politischen Gefangenen, ja, in dem Fall der RAF, in der Isolationsfolter, ja, des kapitalistischen Systems zermahlen werden.
Ne? Bist du auf die Straße gegangen auch? Hast du demonstriert?
Ja, also das klar. Also ich wollte unbedingt nach Brockdorf, also den Atomstaat, in die Knie zwingen. Da ich allerdings 17 war, hat meine Mutter gesagt, das machen wir hier nicht. Der war das auch zu gefährlich. Und ich war unglaublich neidisch auf meinen besten Freund Thorsten, der das irgendwie hingekriegt hatte, dann seine Heldengeschichten da ausgebreitet hat. Und den habe ich natürlich unglaublich beneidet. Also ich habe das ja immer nur sozusagen teilnehmen können durch das Lesen und die Fernsehbilder. Und er war sozusagen, also er hatte im Schützengraben gestanden.
Wie muss ich mir den Jan in dem Alter vorstellen? Also hattest du so einen bestimmten Style dann auch?
Ja, also wenn man so will, den linken Einheitsstyle, der war eben Jeans, Parker. Und Palituch. Da war ich sozusagen politisch gespalten. Ja? Also ich habe das mehr so als Fashion-Item natürlich benutzt, den Palischal, aber ich war jetzt nicht im Herzen sozusagen für die Palästinenser. Aber das waren natürlich ganz viele der anderen, die da rumliefen. Ne?
Warst du aktiv irgendwie an der Schule? Schulsprecher, Klassensprecher, sowas?
Ja, Klassensprecher. Schulsprecher habe es bei mir nie, da war ich nicht beliebt genug.
Okay, du hast dein Abitur gemacht, wie ging es dann weiter?
Dann war ja noch dann erstmal die Frage an Wehrdienst ja oder nein. Und damals gab es ja noch Wehrdienst. Und das fand ich auch gar keine Frage, dass man natürlich den Wehrdienst verweigert. Also wieder die jungen Unionisten, die gingen dann irgendwie zu den Panzergrenadieren. Das war so außerhalb das Vorstellungsvermögen, das wäre so gewesen, als wenn ich gesagt hätte, schreibe ich mich bei den Amish People ein. Ja, so, total verrückt. Also natürlich schön verweigert, auch noch mit Gewissensprüfung. Also dann kriegte man einen Termin und dann saßen da so drei ehemalige Wehrmachtssoldaten, die einen also jetzt befragten. Klassischer Fall, die sind im Krankenhaus, Herr Fleischhauer, um sie herum lauter wehrlose Kinder und Frauen. Zufällig liegt da ein Maschinengewehr am Boden. Der Russe kommt, was machen Sie?
Eine typische Frage.
Das war die typische Ausgangslage. Ich weiß gar nicht. Also, die wollten natürlich darauf hinaus, wenn du das Gewehr nimmst, nach dem Motto, ja, pass auf, dann kannst du ja auch gleich Soldat werden. Lässt du das Gewehr liegen und sagst, ich kann nicht, ja, das schaffe ich nicht, das Gewehr hochzunehmen, dann sagen sie, also sind sie also bereit, also die ganzen Kinder und Frauen zu opfern, dann können sie eigentlich auch bei der Bundeswehr anfangen, weil da scheint ihnen ja sozusagen Blut um sie rum nichts auszumachen. So, das war das moralische Dilemma, in das man da geschubst wurde. Ich glaube, meine Antwort war, also ich weiß gar nicht, also wie auch immer man da rauskommt aus dieser Situation, man nimmt Schaden an seiner Seele und ist danach ein gebrochener Mensch, worauf der eine von diesen Wehrmachtssoldaten also einen Wutanfall kriegte, meinte also, ob ich denn jetzt sagen wollte, dass all die tapferen Soldaten, die an der Ostfront gekämpft hätten, als Traumaopfer zurückgekommen wären, ja. So, das waren so die Diskussionen, die man damals führte.
Waren ja auch viele, mal davon abgesehen.
Ja, das fiel mir allerdings als Antwort nicht ein. Ich weiß gar nicht, was dann. Ich bin da also mit schlotternden Hosen wieder raus, hab's aber bestanden im ersten Anlauf.
Wusstest du dann, hast du dann einen sozialen Dienst dann angenommen oder wie lief das dann bei dir?
Ja, gut, und dann war Zivildienst. Der war auch noch länger übrigens als der Wehrdienst, gar nicht wenig, 4 Monate mehr. Das wurde dann gerichtlich nachher gestoppt. Und ich war dann, habe ich mir verschiedene Stellen angeguckt, und ich habe Zivildienst geleistet in einem psychiatrischen Wohnheim. An der Alster, wo jetzt Leute wohnten und einzogen für etwa 2 bis 3 Jahre, die vorher in der geschlossenen Abteilung in Ochsenzoll, das war das psychiatrische Krankenhaus in Hamburg, vergleichbar mit H in München, gewesen waren, also wegen schwerer Psychosen oder manisch-depressiven Anfällen, also dann im Zweifel ja vor allem die Depressiven, die dann ihre Medikamente bekommen hatten, die sie wieder runtergeholt hatten und die jetzt also auf das normale Leben außerhalb der Psychiatrie vorbereitet werden sollten. Da waren dann eben Psychologen und andere Fachkräfte und da lebten, glaube ich, so 30 Leute. Einige waren nach wie vor natürlich total drauf, ja. Der hatte so eine spitze Nase, die zog er sich immer so, den ganzen Tag so an der Nase und lebte in der Vorstellung, dass der Klingonenangriff kurz bevorsteht und er das weiß und wir aber ihm nicht glauben. Also er sieht das Unheil, das auf die Erde zukommt. Gut, dass der schlecht drauf war, kann man sich vorstellen, ne?
Ja, wer will das schon,
ja,
dass die Klingonen so kommen?
Also es war natürlich, also gut, es gab dann auch zwei, glaube ich, in der Zeit, die Suizid gemacht hatten, die also in so einer psychotischen Phase von der Brücke gesprungen waren. Der eine hat sich vor den Zug gelegt, also da war. Das war jedenfalls mehr als Essen austragen im Altenheim, so.
Nachdem du diese Zeit absolviert hast, in diesem psychiatrischen Wohnheim, richtig? Habe ich es richtig verstanden? Dann hast du dich zu was entschieden.
Wie geht's? Gut, und dann war ja die Frage natürlich, also stand ja das Studium an. Da habe ich mich eingeschrieben in Hamburg für Germanistik, also neuere Literaturgeschichte hieß das genau. Linguistik und Philosophie. Und das war klar, dass ich sowas studieren würde. Das war auch jetzt, da gab es auch zu Hause keine Diskussion nach dem Motto, hast du dir das gut überlegt, kann man damit Geld verdienen? Also erstens, mein Vater hatte ja Ähnliches studiert, also auch Geisteswissenschaften, so, und das lag mir ja auch. Also ich habe immer, ich habe mich immer für Literatur interessiert, ich hatte immer eine 1 plus in Deutsch. Ich habe auch als 17-Jähriger dann sozusagen habe dann selber Gedichte geschrieben und Kurzgeschichten und so, also mich ein bisschen so literarisch ausprobiert. Und das war insofern, war klar, dass ich sowas auch studieren würde. Also das war auch die Großzügigkeit, wenn man will, zu Hause der bürgerlichen Welt. Da stand jetzt nicht, also wie gesagt, die Erwerbsfrage stand nicht im Vordergrund, sondern man studiert das, was einem liegt.
Hattest du auch mal über eine politische Karriere nachgedacht?
Nein. Ich war ja auch nie in der Partei. Wie gesagt, das war ja eine Bekümmernis, dass meiner Mutter sich eben nicht bei den Jusos war. Ich war da so, hatte es auch, das so, das reichte nicht. Also ich habe sozusagen, ich hatte natürlich, also meine politische Betätigung bestand im Wesentlichen daraus, große Reden zu schwingen.
Okay. Wie war deine Studienzeit?
Also, schön.
Ist ja eine prägende Zeit auch. Man lernt viele Menschen kennen. Man macht alles Mögliche, viele Erfahrungen. Wie war es bei dir?
Also ich hatte eine schöne Studienzeit. Ich habe dann zusammengelebt mit eine kleine Wohngemeinschaft gegründet, mit meinem besten Freund damals. Hamburg-Eimsbüttel hatten wir eine Altbauwohnung, 70 Quadratmeter.
Hast du gejobbt?
Ja, ich habe ehrlich gesagt ziemlich schnell ziemlich viel Geld verdient. Also ich hatte ja die Unterstützung meiner Eltern. Also es war, mein Vater hat zu mir gesagt, BAföG-Satz kriege ich. Das war allerdings konditioniert, ne? Also das war jetzt nicht so laienlos, sondern wir zahlen dir 8 Semester, also 4 Jahre, und dann ist vorbei. Und dann habe ich einen Job ergattert gehabt als Barkeeper. Also macht eine Cocktailbar in der Nähe auf, in Eimsbüttel. Vega Bar hieß die.
Die Vega Bar.
Die Vega Bar, die war so eine, das, die war ganz, also letztlich optisch ganz toll mit so runden Scheiben, im Grunde wie bei Edward Hopper. Und so ein Fiberglas, rosa Fiberglas-Tresen, endloser. Und dann dahinter stand der Barkeeper Lars. Irgendwie ergab sich das, dass ich da angefangen habe. Und dann habe ich also richtig auch gelernt bei ihm, ja. Also ich konnte in meiner guten Zeit sicher 120 Cocktails aus dem Kopf. Und dann wurde ich irgendwann abgeworben von so einer Diskothek, wo ich dann am Wochenende gearbeitet habe. Und da gab es dann 25 Mark pro Stunde auf die Hand. Plus Tipp, da fingen wir um 10 Uhr an. Ich kam um 4 oder 5 Uhr morgens nach Hause. Freitag und Samstag. Also da blieb richtig Schotter. Plus, war ja alles steuerfrei. Dann noch nachher noch einen Job an der Uni, also als wissenschaftliche Hilfskraft. ich könnte mir, sagen wir mal, eine Reihe von Urlauben leisten.
Wie hast du das von der Energie her geschafft? Gut, wenn man jung ist, hat man natürlich ein bisschen mehr Energie, ist ja klar. Aber es kommt ja auch mal drauf an, wie viel hast du selbst gefeiert? Oder warst du da ganz diszipliniert und eisern und hast dann einfach nur immer Wasser getrunken, während um dich herum die Leute immer lustiger wurden?
Na gut, das habe ich nicht. Also du kannst nicht als Barkeeper, du kannst nicht mittrinken mit deinen Kunden. Ja, das kannst du machen, dann kriegst du aber nach 2 Stunden keinen Cocktail mehr hin. Ich habe das, glaube ich, insgesamt 2-3 Jahre gemacht. Und dass jedes Wochenende 2 Nächte machst, dann da musst du auch nicht mehr in den Messbecher ständig gucken. Also der Profi nimmt den Shaker und hat diese Flaschen haben ja vorne so einen Silberausfluss und zählt mit. Ja, also die Anfänger brauchen immer diesen kleinen Messbecher.
Für die CL.
Genau, für die CL. Aha. Der Profi nicht. Dann gab es natürlich damals schon Charles Schumanns Barbuch. Das war natürlich der Gott, wenn man so will. Insofern war es für mich auch eine große Freude, Charles Schumann dann, als ich nach München kam, kennenzulernen. Er ist ja auch immer noch aktiv. Ich meine, der ist, glaube ich, nicht. Charles ist jetzt 83, steht da immer noch in seiner Bar, ne? Aber wie gesagt, wenn du 20 bist, das steckst du locker weg. Dann kam ich halt um 5 nach Hause, hab so ein bisschen die Wohnung verdunkelt und hab dann halt dann 8 Stunden geschlafen.
Sehr interessant. Aber wie war dein Studium insgesamt? Warst du zufrieden? Gab es dort wiederum Personen, die dich ein bisschen geprägt haben?
Ja, also ich habe dann sofort, wie gesagt, einen Professor ausfindig gemacht. Klaus Bartels hieß der also die Uni war natürlich auch komplett links und ich war ja irgendwie auch noch links. Und dieser Professor wiederum, der war auch zwar irgendwie politisch links, aber wahnsinnig elitär. Ja? Also im Hauptseminar gab es als erstes mal die Leseliste. Und da standen dann 20 Bildungsromane. Und der Bildungsroman hat es an sich, dass er nicht nach 100 Seiten vorbei ist. Ja? Also Gottfried Keller zum Beispiel, der grüne Heinrich, ich glaube, das Ding hat 800 Seiten, 2 Bände. Und das war nur für die erste Stunde. Und dann kam noch der Nachsommer von Stifter. Oh, und Goethe natürlich. Dichtung und Wahrheit, ein anderes mehr. Und das heißt, das Seminar schrumpfte von 60 Leuten auf 20. Innerhalb eines, das kann ich doch alles gar nicht schaffen. Wie soll ich das denn alles lesen? So, und das hat mir gefallen und da war auch mein Ehrgeiz geweckt. Und das war auch so ein Gefühl dieser kleinen Gruppe, sagen wir mal, von 18 Studenten. Also wir hatten so das Gefühl, wir sind natürlich die It-Crowd. Und das war auch so ein bisschen so. Das war sozusagen, wenn du so willst, eine gewisse Erweckungslehre, ja, und diese Mischung aus gefordert sein und wir sind sozusagen die Avantgarde, ja, das hat mir gut gefallen.
Blieb das dann so erhalten und hast du das dann übers Studium, wahrscheinlich bist du ja zu dem Punkt gekommen, ob du möglicherweise auch eine wissenschaftliche Karriere anstrebst.
Natürlich irgendwann, so Mitte, Ende des Studiums, da hat mich natürlich schon mal die Frage erreicht, was machst du jetzt eigentlich? Und klar, wissenschaftliche Karriere irgendwie, ganz interessant. Erstens hatte ich das Gefühl, das ist nicht das Richtige für mich. Ich war ja irgendwie auch nicht so der Wissenschaftstyp, ja. Zweitens gab kaum Stellen an der Uni. Also ich hatte ja natürlich als Lehrer und Professoren wesentlich mit 68ern zu tun. Und das natürlich bevorzugte Siedlungsgebiet dieser Leute war, da wo sie ja eh schon gewesen waren, die Uni. Das hatte nur den Effekt, dass eine relativ junge Generation, in diesem Fall von Linken, sich breit gemacht hatte und damit natürlich auch die Universität versiegelt hatte für die nächsten 30 Jahre gegen sozusagen Leute, weil die einfach alle Stellen besetzt hatten, gegen Leute, die noch da reinkommen wollten. Und das wäre also sehr schwer gewesen und deswegen blieben ja eigentlich nur 3 Varianten noch übrig. Taxifahrer. Joschke Fischer hat es ja immerhin vom Taxifahrer zum Außenminister gebracht. Aber da war ich natürlich so ein bisschen im Zweifel, ob mir der Trick auch nochmal gelingt. Lektor in einem deutschen Verlag. Das ist so das Klassische. Super Posten, aber grottenschlecht bezahlt. Und eben Journalismus. Und das war dann das, was ich auch anstrebte, indem ich mich eben dann beworben habe an der Hamburger Journalistenschule. sehr fein gelegen an der Alster. Da hatte Gruner und Jahr, das war der tragende Verlag, noch sehr viel Geld.
Ist das die Henry-Nannen?
Das war die Henry-Nannen-Schule, okay. Genau.
Wo der denn Aufnahmetest auch so hart ist, oder?
Genau, gab's da gab es
damals auch schon?
Genau, natürlich. Also es gab einen Aufnahmetest. Also es bewarben sich etwa 4000 Leute pro Jahrgang in dieser Schule und 18 wurden aufgenommen. Und die wurden ausgesiebt, indem man eben sich beworben hat. Also man bewarb sich, dann wurde man gebeten, eine kurze Reportage zu schreiben und einen Kommentar. Das hat man eingereicht. Und von denen, das waren immer noch 2000, die das gemacht haben, wurden dann, glaube ich, 100 ausgewählt. Und die wurden einem zweiteiligen Eignungstest unterzogen, wo man einmal so einen großen Wissenstest machen musste. Also Fotos erkennen, wer ist das? Wer 1776... starb in Russland und entschied das Kriegsglück dadurch zugunsten Preußens, wer kämpfte gegen wen, wie hießen die Könige und sowas alles. Man musste dann live noch eine Reportage schreiben vor Ort. Also ich glaube, ich wurde in irgendein Einkaufszentrum gekarrt und musste dann irgendwas innerhalb von wenigen, waren dann eben so 200 Schreibmaschinen aufgebaut und alle tippten dann da rein in einer Stunde oder zwei Stunden, gaben das ab. Und ich weiß noch, also wie ich eben mit zitternder Hand diesen Brief aufmachte, dann ob ich angenommen wurde oder nicht, und dann also mit Riesenerleichterung, ich gehöre zu den 18.
Ah.
Ja.
Schon ein Grund zum Feiern.
Ja, war gut. Ich hatte mich auch sehr vorbereitet. Also ich hatte dann ich war immer so Geschichte natürlich jetzt so lala. Also vor allen Dingen natürlich, also preußische Geschichte. Und da ich wiederum wusste, dass der Schulleiter wieder ein riesen Preußen-Fan war, und er war so ein ganz alter, konservativer Knochen, Wolf Schneider, der sprach natürlich von Burkina Faso weiter als Obervolta, weil er sagte, ich mache doch nicht bei jedem drittklassigen Militärputsch in so einem afrikanischen Staat gleich deren Namensumbenennung mit, ja. So war der drauf, ne? Also jedenfalls, ich wusste, was dessen Vorlieben waren und habe mich dann richtig, also ich glaube, 2-3 Monate auf diese Prüfung vorbereitet.
Wolf Schneider musst du vielleicht ein bisschen erläutern. Also mir ist er ein Begriff, weil ich auch 1-2 Bücher von ihm lesen musste und auch gelesen habe, wenn es um gutes Deutsch geht, für Journalisten beispielsweise. Aber nicht jeder kennt ihn. Beschreib ihn doch mal in ein paar Worte, damit man weiß, wer das ist.
Also Wolf Schneider war eben war der Sprachpapst. Er kam aus dieser Flakhelfer-Generation, dann so ein preußischer Typ auch, scharf geschnittenes Gesicht, volle graue Haare, Tweetsacko, immer mit Schlips und Flanellhose, war bei der Welt gewesen, ich glaube auch zum Schluss bis zum Chefredakteur ist gebracht, also bei Springer, und hat es dann irgendwie zum Stern geschafft gehabt, das ja nun das Gegenteil war, eher ganz links, war dann aber da auch nicht besonders erfolgreich geblieben. Und dann hatten sie dem hatten sie dann diese Leitung dieser Schule anvertraut, weil sie das Gefühl hatten, das wäre der Richtige. Wir kamen natürlich da, sagen wir mal, hin, so mit im jugendlichen Überschwang. Ja. Und wenn du also schon 2 Minuten nach 9, es fing um 9 an die Schule, schnell noch reinhuschtest in den Seminarraum, dann guckt ihr auf die Uhr und sagt, übrigens, Herr Fleischhauer, bei mir heißt 9 Uhr 9 Uhr, nicht 2 Minuten nach 9. Und dann setztest du also zur Entschuldigung an und sagst, ja, also die Bahn verspätet, und sagt er, ja, also Gründe sind Luxus, Entschuldigung sind die Pest. Also warst du erstmal bedient. So war dein Umgang. Andererseits hat er dich halt wahnsinnig, also der hat dann deinen Text genommen und dann nicht so huschi-huschi, sondern bei jedem Satz dir gesagt, wie man den besser machen kann. Da habe ich natürlich irre, haben wir alle irre profitiert von. Dann hatte er so an bestimmten Formulierungen, stand dann so dran, bäh, Ausrufezeichen. Hat auch so kleine Galgen hintergemalt, so bestimmten Sprachbildern, die er für verunglückt hielte. Das musstest du aushalten können, ja?
Was hast du von ihm gelernt? Also was hast du wirklich mitgenommen von ihm?
Also natürlich, ja, also wie du gut schreibst. Also was ein guter deutscher Satz ist. Das ist Handwerk. Das ist auch nicht ins Belieben gestellt. Das ist keine Geschmacksfrage, ja. Und das ist wie immer bei jedem Handwerker, wenn du das, sagen wir mal, das Handwerkszeug beherrschst, dann schaffst du es auch am Ende möglicherweise Sätze zu bauen, die über 2 Seiten gehen und trotzdem noch lesbar sind. Aber so fängst du natürlich nicht an. Ja, das ist ja wie ein Tischler. All die Verzierung, diese Handwerkskunst kann ja erst dann kommen, wenn du erstmal weißt, wie du überhaupt einen Tisch so hinstellst auf vier Beinen, dass der nicht wackelt. So, so ist mit der Sprache auch.
Gib uns doch mal 2, 3 Tipps, die dir in Erinnerung geblieben sind von Wolf Schneider, was gutes Deutsch angeht.
Naja, also erstmal relativ sparsam sein mit Adjektiven, ja. Auch sich ruhig kurze Sätze trauen. Also nicht so sehr zu verschachteln, dann anschaulich vor allen Dingen zu schreiben.
Vermisst du das manchmal bei Journalisten heute, dass sie dieses Handwerk vielleicht das nicht weiß ich so nicht. Erlernt haben?
Ja, auch das weiß ich nicht. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das Schreiben zu lernen. Also manche sind Naturtalente, das Lesen hilft sicherlich. Ne? Der Unterschied ist, wenn ich heute, sagen wir mal, in den Spiegel heute gucke, ich war ja dann lange beim Spiegel, und den vergleiche mit dem Spiegel, als ich angefangen habe, 1989, also diese Lust, einen Politiker, den man beschreibt, einen zu verpassen, ja, auch die Lust an der Bösartigkeit, an der Boshaftigkeit, die hat deutlich nachgelassen. Also für meinen Geschmack sind viele Texte viel zu brav. Also ich komme natürlich aus einer journalistischen Schule. Erstens, wo der Journalismus die Stimme ist, die verneint. Also ich habe nie was vom konstruktiven Journalismus gehalten. Ja. Ich finde, es reicht völlig aus. Ja. Die Kritik, wenn sie intelligent ist und gut vorgetragen ist. Also deswegen war ich beim Spiegel, wo ich mich ja dann bewarb, auch nach der Journalistenschule gut aufgehoben.
Warum hast du dich dort beworben?
Naja gut, ich habe die Journalistenschule absolviert, das ist 18 Monate, du hast dann immer dort die Schule und dann hast du gleichzeitig, damit du auch was von der Praxis mitbekommst, Praktika, da war ich, glaube ich, beim Stern gewesen, beim Norddeutschen Rundfunk und bei einer Frauenzeitschrift.
Was hast du denn bei deinem Praktikum bei der Frauenzeitschrift alles gemacht? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, da war ich sehr gerne sogar, das war so eine junge Frauenzeitschrift. Die hieß Viva, für eine Gruppe von Frauen, denen die Brigitte zu trutschig war. Und da war ich auch nur mit Frauen zusammen. Und ich hatte dann also Chefredakteurin und stellvertretende Chefredakteurin, die Artdirektorin, alles Frauen. Ich war der einzige Kerl. Mir hat das super gefallen, ja. Erstens komme ich natürlich so aus einer, also der Feminismus hat mich ja voll erwischt gehabt. Also alle meine Freundinnen waren feministisch gesonnen. Meine Mutter auch in gewisser Weise. Also irgendwann tauchte ja die Emma auf. Und alle Schwarze waren natürlich eine große Heldin. Und die sorgte dann also irgendwann, also meine Mutter ist sozusagen so eine feministische Späterweckung. Das bei mir dazu führt, dass ich also meine Wäsche selber machen musste als 15-Jähriger und so weiter und so weiter. Und insofern, dass also Frauen zu akzeptieren, auch als Führungsfiguren, das war für mich kein Thema. Und die haben mich irgendwie alle natürlich auch wahnsinnig nett behandelt, was irgendwie auch ganz lustig war. Also einen Mann, und dann ging es ja um die Schminktics, natürlich um Mode und so weiter und so weiter. Und ich habe dann so Reportagen gemacht, also Themen, die mich interessierten, und die haben mich rausgeschickt. Und ich durfte dann, also ich Reportage mal, war ja so für einen Reiseteil und bin dann so ein bisschen um die Welt gefahren. Es war super. Ich meine, ich war in Dominica, das war so eine Karibikinsel, die ich allen empfehlen kann, die noch einen richtigen intakten Regenwald hat. Da habe ich 2 Wochen zugebracht und habe dann über Dominica geschrieben. Gut, auch
in deinem Praktikum.
Ja, genau, im Praktikum. Und dann, und dann war ich da anschließend nochmal, glaube ich, für ein halbes Jahr, und dann gab es eben das Angebot vom Spiegel, weil die Chefredaktion des Spiegel in ihrer Redaktionskonferenz über die Häupter der Lieben geguckt hatte und festgestellt, oh, die sind ja alle 45 plus. Und dann tauchten plötzlich, da gab es so die erste Generation, die erste Schwung von sozusagen 9, ich will nicht sagen Jugendzeitschriften, Tempo zum Beispiel, aber Zeitschriften, die sehr erfolgreich waren, weil sie das Lebensgefühl trafen. Ich weiß gar nicht, welche Generation das war. Generation Z gab es noch nicht mal, aber sozusagen das Äquivalent der Generation Z damals in den Anfang der 90er Jahre. Also zwischen 20 und 30. Und der Spiegel plötzlich das Gefühl hatte, rightly so, oh, wir werden hier ein bisschen alt. Ja? Und dann dachten, okay, was machen wir? Also stellen wir doch, holen wir ein paar neue Jungs, ein paar junge Leute ins Haus. Und dann dachten wir, wir haben doch diese Journalistenschule bei Grüner und Jahr, wo wir jetzt mit 25%, das war so, sogar mitfinanzieren. Dann laden wir doch mal 4 von denen ein. Dann kriegen die einen Jahresvertrag, schauen wir mal. Und das heißt, ich saß dann als 25-Jähriger plötzlich in der Spiegel-Konferenz, gewissermaßen als Kindersoldat am Sturmgeschütz der Demokratie. Und ich war also, weil ich in Hamburg war, blieb also in der Zentrale für Hamburg zuständig. Und meine ersten Themen waren zum Beispiel Hamburger Hafenstraße, also Hausbesetzung. War ja ein Riesenthema damals noch. Es gab also diese 6 Häuser am Hamburger Hafenrand gewissermaßen, die Rote Kapelle im Kohlstaat, ne, also Widerstand gegen das System, Ticket to the Man. Da ging es ja auch relativ rau zu. Das heißt, da war alle 4 Wochen Bambule. Also große Demonstrationen für den Erhalt der Hafenstraße. Und dann kamen also die Wasserwerfer und Hundertschaften von Polizei. Da war es also insofern immer, also wenn dann immer heute über Polizeigewalt gestöhnt wird und so weiter. Also wenn das ein paar Mal mitgemacht hattest, da wusstest du zum Beispiel, wenn der Einsatzleiter sagt, Wassermarsch, und das zum 3. Mal, dass dann auch das Wasser kommt. Und dass du dich tunlichst in Sicherheit bringen solltest. Denn, also jetzt sieht Papa vom Krieg gewissermaßen. Einmal hat mich so ein Strahl voll getroffen. Ja, das fegt dich von der Straße. So richtig mal 100 Meter, wusch, bist du mal so weg. Ja.
Du hast praktisch deine ersten Sporen sozusagen verdient. Und aus einem Jahr wurden 30 Jahre.
Ja.
Das passiert ja nicht so einfach so. Also erstmal offensichtlich hat man Gefallen an dir gefunden. Und wie ging denn deine Karriere im Spiegel weiter?
Also ich habe angefangen am 1. Januar 1989 und dann ging die Mauer auf. Und dann 1990, dann gab es ja die Beitragsverhandlungen und der Spiegel hat also ein Büro in Leipzig eröffnet. Von dort sozusagen live dabei zu sein bei dieser Revolution. Musste ich schnell noch einen Führerschein machen, das hatte ich natürlich nicht. Klar, war ja sozusagen Öko. Also wurde der Führerschein schnell nachgemacht und dann bin ich in Osten.
Wie lange warst du da?
2,5 Jahre, und das ist natürlich super. Also, diese Umbruchszeit eines Landes, und die Nachwirkungen sehen wir ja bis heute. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Also, in einer letztlich relativ formatierten Gesellschaft wie der Westdeutschen, wenn du dir vorstellst, alles ist plötzlich anders. Alles ist weg. Alles, an das du dich festgehalten. Also, die Elite ist weg, die politische Elite ist weg, die Justiz ist weg. Alles, woran du geglaubt hast, gilt nicht mehr. Dein Arbeitsplatz ist im Zweifel weg. Weil das Kombinat, in dem du gearbeitet hast, das gibt es dann nicht mehr. Oder wird von der Treuhand irgendwie in einer großen Konkursmasse weiter verschabelt. Daran teilzunehmen, du gehst einfach rein in eine Polizeistation und sagst, wo sind denn die Akten? Und dann sagt der total, der weiß nicht mehr, der Polizist weiß nicht mehr, wo oben und unten ist, sagt, ja, da ist der Aktenschrank, bedienen Sie sich. Das ist, also besser kannst du es doch nicht haben. Ja, so.
Hast du das mitgenommen für dich, also für dich als Person, würdest du sagen, hat sich das geprägt in irgendeiner Weise?
Ja, es ist dieses Gefühl erstmal absoluter Freiheit. Jede Geschichte, die du schreibst, wird sofort gedruckt. Also das Gefühl, am Nabel der Welt gerade zu sein. Und das war in diesen ersten 2-3 Jahren der Nabel der Welt. Es gab natürlich auch andere Konflikte, aber das war für Deutschland, aber auch über Deutschland hinaus natürlich wahnsinnig interessant. Das hat es noch nicht gegeben gehabt. Weil der Kommunismus bricht zusammen und du bist dabei. Und dann die Bürgerrechtler ja auch relativ schnell die Stasi-Zentralen besetzt hatten, sodass das Schreier dann aufgehört hatte. Und jetzt kamen die Leute und haben nachgeguckt und stellten plötzlich fest, dass ihr Nachbar oder sogar ihre Ehefrau oder ihr Ehemann über Jahre mit der Stasi gegen sich selbst zusammengearbeitet hatte. Da brachen ja auch persönlich Welten zusammen. Ich meine, das war unglaublich dramatisches und tragisches Material.
Aber ein Füllhorn an Geschichten.
Ja.
Und dann ging es zurück nach Hamburg?
Es ging dann nach Hamburg. Ich habe dann auch meine Frau kennengelernt. Und wir sind dann gemeinsam nach Hamburg. Da verschiedene Sachen gemacht. Bin dann irgendwann ins Wirtschaftsressort gewechselt. Und eine Möglichkeit, die man ja hat, ist, wenn man nicht immer das Gleiche machen will, man wechselt die Ressorts oder man wechselt die Orte. Als ich dann bei der Wirtschaft war, ergab sich die Möglichkeit, nach New York zu gehen. Auch da wieder alle sagen, oh, da möchte ich mal hin. Das ist ja toll. Mit dem Spiegel ins Ausland. Wenn dann die Stelle plötzlich da ist, weil der Kollege, der die inne hatte, aus welchen Gründen auch immer sie nicht mehr hat, sind es gar nicht so viele Leute, die sich dann bewerben. Weil es im Prinzip würdest du über ganz gerne mal nach New York gehen. Jetzt passt es aber gerade nicht, weil die Kinder eingeschult wurden oder was anderes. Und das heißt, ich habe mich beworben, bin dann hin und war dann 5 Jahre in New York.
Wo hast du gewohnt? In Manhattan?
Nee, das konnte ich mir nicht leisten. Also der Spiegel war relativ großzügig, was so Mietbeihilfen angeht, aber für Manhattan hat es dann doch nicht gereicht. Und der Kollege Hüttlin, der für die Kultur war, habe ich mir angeguckt. Der war immer natürlich immer so ganz, der muss für ihn immer ganz hip sein. Und der war dann irgendwie im West Village mit 2 Kindern auf 70 Quadratmetern im August, glühende Hitze, ja, grauenhaft. Ich dachte, das schaffe ich nicht, das überlebe ich nicht. Also ich bin dann noch Upstate New York gezogen, so eine halbe Stunde mit dem Zug. Sehr schön, großes Grundstück. So ein bisschen so wie Desperate Housewives. So wie da, Wisteria Lane, so sah es bei mir aus.
Und hattest du auch eine Desperate Housewife zu Hause?
Mm-mm. Meine Frau hat das gerne, die fand das, und es hat das allen. Ich hatte dann 2 kleine Kinder, die waren da 6 und 4, die haben wir mitgenommen. Das war für uns eine super Zeit.
Was waren denn die prägenden Persönlichkeiten, die du möglicherweise auch kennengelernt hast in deiner Zeit in Amerika? Und was waren die Ereignisse, die bei dir natürlich hängen geblieben sind?
Naja, also ich kam ja an 2001 im Mai. Wohnte erst in so einem Apartment in Manhattan, habe dann das Haus klar gemacht, dann kam die Familie nach und dann war ja relativ schnell schon September 9/11, also 11. September.
Wo warst du?
Ich war zu Hause, Fernseher lief, ich hatte so ein kleines Arbeitszimmer und sah also, wie das, die Bilder sozusagen, die wurden dann ja in Endlosschleife gezeigt, wie ein erstes Flugzeug, also das World Trade Center, traf. Das lief dann ganz schnell über die Ferne und dachte eben, da hat sich einer verflogen. Und dann kam das zweite Flugzeug, Wumms. Und da war klar, dass es kein Zufall ist und da hat sich keiner verflogen, sondern es ist ein Angriff. Und dann habe ich natürlich teilgenommen, wie alle, zunächst über das Fernsehen.
Hast du sofort einen Anruf bekommen dann aus Hamburg?
Ja, ganz, das ging ganz schnell.
Wie,
also, ja,
was passierte dann? Das hätte mich interessieren. Du warst ja voll im Geschehen, im professionellen Geschehen dann auch drin. Du musstest ja auch überlegen, was mache ich jetzt damit?
Genau, also dann war natürlich das Gespräch mit der Chefredaktion und es war klar, dass wir einen Titel machen müssen. Und wir waren damals 3 Kollegen in New York, das ist relativ viel, glücklicherweise. Also es gab den Thomas Hüttlin für die Kultur, es gab Alexander Osang als Reporter und mich für die Wirtschaft. Also das Natürliche war sozusagen, welche Auswirkungen hat das auf die Wirtschaft? Dazu habe ich geschrieben, Alexander war, der lebte in Brooklyn und hatte das gesehen. Und guter Reporter. Während alle über die Brooklyn Bridge nach Brooklyn liefen, um sich in Sicherheit zu bringen, ist er natürlich anderen Weg gegangen, sozusagen magisch angezogen von den rauchenden Türmen. Und als er da vor Ort stand, hieß es plötzlich, we are losing the second tower. Das Ding kam runter und er hat es gerade noch in so einen Keller geschafft. Hatte dann jahrelang Angst, dass er sich die Asbestlunge zugezogen hat. Ne? So ein kleiner, bisschen hypochondrisch war, sagt auch Alexander immer. Er hat natürlich diese ganzen Dämpfer da eingeatmet auch. Das war, ja, muss man sagen, das war so ein bisschen die Donald-Trump-Geste. Weißt du, also jetzt, also alle fliehen, du gehst rein. Ne? Das habe ich schon bewundert. Also ich saß in sicherer Entfernung zunächst in meinem Haus.
Bist du dann ans Ufer irgendwie gegangen? Hat man da geguckt und nachgeschaut oder wie muss man
sich das vorstellen? Ja, da konntest du nicht sehen. Also ich bin 2 Tage später mit der Bahn rein und da war alles ab Soho alles abgesperrt. So, das hat mir auch viel über amerikanische Sicherheit gesagt. Also ich bin mit Alexander. Sind wir also an die erste Absperrung, dann stehen die da also schwer bewaffnet da mit ihren MGs und so. Und dann habe ich gesagt, ja, also wir wohnen da und da. Und wir kannten es ja in New York aus und haben uns also sozusagen fiktiv ausgedacht, irgendwie Straßenzug, der sozusagen 3 Straßen weiter hinter der ersten Absperrung war. Okay, gut. Amerikaner haben ja auch keine Personalausweise. Also da haben wir es durchgelassen. Und so ging das Spiel die ganze Zeit, bis wir irgendwann an der allerletzten Absperrung waren. Und dann ergab es sich zufällig, da waren die ja schon am Aufräumen gewesen nach 2 Tagen, weil die wollten die Wall Street ja wieder aufmachen. Das war ja direkt, also neben der Wall Street. Und das war das große Ziel. Also das heißt, die haben die ganze Zeit irgendwelche Kabel da repariert gehabt und da waren diese ganzen Telekom-Teams. Ich hatte so einen hellen Straßenanzug an und irgendwie sahen wir offiziell aus und dann hat uns irgendein Typ so einen Bauhelm in die Hand gedrückt. Ich habe den aufgesetzt. Wir sahen also offenbar aus wie irgendwelche Offiziellen, die jetzt die Wall Street wieder ans Laufen bringen. Sodass wir da einfach durchmarschiert sind. Und da stand ich nach 2 Tagen sozusagen vor den rauchenden Trümmern. Also in dem strengst abgeriegelten Gebiet, das es weltweit gerade gab. Deswegen, weil das passiert, weil die Amerikaner, wie gesagt, immer überall, also alle Kanaldeckel abschweißen, aber dann vergessen den Shooter da oben auf dem Dach, ja. Ja, so, das ist auch Amerika. Also dieses ganz martialische Auftreten, aber dann irgendwie gibt's überall Lücken, wo du durchkommst. Ja, und das war natürlich wahnsinnig beeindruckend. Ich meine, die haben da noch, Leichen gab's ja nicht. Ja, es gab, die hatten überall große Zelte aufgebaut für die Leichen, aber es gab ja gar keine Leichen, weil die alle sozusagen zu Staub zerschreddert worden waren. Also es gab das Einzige, was man fand, war das auch im Körper, sozusagen unsere Gliedmaßen, also die Extremitäten, vor allem Füße, sind die, also es gab Schuhe mit
Füßen drin
noch. Das ist das Einzige, was sie noch gefunden hatten.
Das war der erste Teil von Lebenslauf unzensiert mit Jan Fleischhauer. Im zweiten Teil erfahren wir, wie Jans sozialdemokratisch-linke Erziehung mit seiner heutigen, eher konservativen Weltanschauung zusammenpasst. Was hatte es außerdem tatsächlich mit seinem Besuch von Matthias Matuseks Geburtstagsparty und dem daraus entstehenden Streit mit Jan Böhmermann auf sich? Und wie lief der Wechsel zum Fokus ab, nachdem er 30 Jahre lang für den Spiegel geschrieben hatte? Ihr merkt also, reinhören lohnt sich. Das war Lebenslauf unzensiert. Host Peter Scheels. Producerin Rebecca Strieder. Aufzeichnung Video und Audio Aaron Jordan. Grafik und Animation Laura Heck, Sarah Foggenreiter und Verena Obermeier. Postproduktion Fabian Prager und Julius Schulte-Brader.
Eine Produktion von Aldente Entertainment.